Wie man das Glück repariert, von Franziska Benstein, gelesen von Charlotte Großer. Kapitel 1: Die schwarze Tür. Die Tür war uralt. Nicht nur alt, sondern so richtig steinzeitalt. Sie war total schwarz, fast wie wenn man Kohle poliert hätte. Und sie war mit so einer dicken Schicht Staub bedeckt, dass man dachte, sie wäre einfach vergessen worden. Sie war ganz hinten auf dem Dachboden, hinter diesem Berg von diesen ekligen alten Landkarten und einem Globus, der schon so rostig war, dass er aussah wie ein fauler Apfel. Ich, also Ella, ein 14-jähriger Teenager, kannte Omas Haus in- und auswendig. Wir hatten hier so oft Fangen gespielt, als ich klein war. Ich kenne jede knarzende Diele, echt. Aber diese Tür, die nur so eine ganz dünne schwarze Fuge in dieser riesigen, massiven Steinwand war, die habe ich noch nie gesehen. Bis heute. Ich bin da hingehockt und der Geruch war so eklig, so nach Moder und diesem alten, muffigen Papier. Der eiserne Ring, der Griff sein sollte, war eiskalt und total rau. Ich habe gezogen, vorsichtig, aber da hat sich nichts bewegt. Ich dachte, okay, die ist nicht abgeschlossen, die ist nur festgeklebt, weil die hier seit gefühlt 200 Jahren rumhängt. Das Haus ist ja auch alt. Was hinter so einer Mauer steckt, muss ja auch krass sein.
»Was machst du denn da, meine kleine Schatzsucherin?«
fragte dann so eine kratzige, aber irgendwie total liebe Stimme. Ich bin voll erschrocken. Meine Oma, Hertha, stand in der Dachbodenluke. Sie hatte ein Tablett mit meinem Lieblingskakao dabei. Puh, Glück gehabt. »Diese Tür-Oma«, habe ich gequengelt. »Ich habe die noch nie gesehen. Die ist einfach da. Was ist da drin?« Oma Hertha kam ganz langsam rüber. Sie hat den Kakao neben mich gestellt und dann ganz vorsichtig mit dem Finger über dieses schwarze Holz gestrichen. Da war auf einmal so ein ganz sauberer Streifen im Staub.
»Ach, das«, sagte Oma. Ihre Stimme war total komisch, so unnatürlich fröhlich. »Das ist doch nur ein alter Wandschrank, Schatz. Der wurde irgendwann mal zugemauert, als wir hier gedämmt haben. Da sind nur Spinnweben und kalte Luft drin. Komm, trink erst mal deinen Kakao.«
Ich habe den Becher genommen, aber meine Augen waren nur auf diese Tür gerichtet. Ein Wandschrank? Aber da ist kein Rahmen, Oma, keine Fugen. Das sieht aus, als wäre es einfach Teil der Wand.
»Tja, manche Sachen sind nicht, wie sie aussehen, Ella«, meinte Oma nur, aber ihre Augen haben so komisch geflackert und sie hat sofort das Thema gewechselt. »Der Dachboden ist nichts für dich.«
Bäm, da wusste ich es. Oma Hertha ist die ehrlichste Person, die ich kenne. Wenn sie lügt, dann ist das so selten wie ein Sechser im Lotto. Und genau darum war ich mir hundertprozentig sicher, sie hat mich gerade angelogen und das Ding da ist kein Wandschrank. Kapitel 2: Das geheime Klopfzeichen. Die nächsten Tage war ich total aufgeregt. Ich habe Oma beobachtet, aber sie hat so getan, als wäre alles normal. Aber ich habe bemerkt, dass sie total nervös wurde, wenn ich länger im oberen Stock war. Am Donnerstag war mein Moment. Oma war wie immer bei ihrer Strickgruppe. Endlich. Da habe ich mir einen Schraubenzieher geschnappt und eine Taschenlampe. Ich war bereit für eine große Schatzsuche. Auf dem Dachboden angekommen, war die Stille so laut, das war echt creepy. Der Schraubenzieher war total nutzlos. Ich konnte den nirgendwo reinquetschen. Ich habe an dem Ring gezogen und gerüttelt, bis mir die Hände wehtaten. Nichts. Das ist doch zum Mäusemelken. Frustriert habe ich den Schraubenzieher hingeworfen und meinen Kopf einfach gegen das kühle, raue Holz gelehnt. Klick. Ich habe mich fast zu Tode erschrocken. So ein leises Geräusch, aber es kam aus der Tür, nicht von draußen. Ich bin hochgeschreckt. Das muss der Riegel gewesen sein. Aber ich habe doch nur meinen Kopf angelehnt. Ich habe ganz vorsichtig meine Hand wieder draufgelegt. Klick, klick. Okay, das war kein Riegel. Das war ein Mechanismus, der auf Druck reagiert hat, auf ein Muster. Ich habe meine Augen zugemacht und mich daran erinnert, dass ich so leichte Erhebungen auf dem Holz gefühlt hatte. Mir ist da was eingefallen, so ein Flashback, irgendwas, das Oma mir mal in ihrer kleinen Bibliothek gezeigt hat. Ich bin runtergesprintet und habe das Buch gefunden. Volksglauben und Runen des Bergischen Landes. Total trocken, aber jetzt war es wichtig. Auf Seite 87 stand es, 3 uralte Symbole, die die Leute früher auf Türen gemalt haben, so als Segen oder Schutz. Erstens die Raute, Schutz, 3-mal klopfen. Zweitens der Winkel, Erinnerung, 2-mal klopfen. Drittens der Halbmond, zurück, 1-mal klopfen. Ich bin wieder hoch.
Okay, Ella, das ist jetzt kein Spiel mehr. Ich habe die Taschenlampe unter den Arm geklemmt und auf die Muster im Holz geachtet, wo die Symbole sein könnten. Ganz leicht, aber ganz bestimmt habe ich geklopft. 1, 2, 3. Raute, Schutz. 1, 2. Winkel, Erinnerung. 1. Halbmond, zurück. Und dann Ratsch! So ein tiefes, lautes, schleifendes Geräusch. Es klang, als würde ein Stein auf einem anderen Stein verschoben. Der eiserne Ring sank ein, drehte sich langsam und die schwarze Tür schwang mit einem fiesen Ächzen nach innen. Der Windstoß, der rauskam, war warm. Dahinter war kein Schrank, keine Spinnweben. Dahinter war krasses Licht. Kapitel 3: Das Licht und die Chronik. Ich musste echt blinzeln und habe mir erstmal die Hand vor die Augen gehalten, aber es war nicht so ein fieses, stechendes Licht wie von einer Taschenlampe. Es war eher so, als würde ich in flüssiges Gold eintauchen. Total irre. Ich bin vorsichtig über die Schwelle gegangen und die Welt von dem muffigen Dachboden war sofort weg. Die Wände von dem Gang waren nicht glatt. Sie hatten so eine Struktur wie fließender Honig, der mitten in der Bewegung einfach eingefroren war. Wenn ich die Wände so von der Seite angeguckt habe, sah es aus, als würde sich das Licht darin bewegen, wie kleine Glitzerfunken, die einen langsamen Tanz aufführen. Es war auch total warm, so eine wohlige Wärme. Wisst ihr, wie wenn man im Sommer am Strand liegt und die Sonne durch die geschlossenen Augenlider spürt? Genau so. Der Gang war nicht lang und endete in einem runden Zimmer, das sich anfühlte, als wäre es das Herz vom ganzen Haus. Mir wurde warm und ich wurde richtig ruhig. Es roch nach Holz und ein bisschen nach Omas Vanillepudding. In der Mitte stand ein riesiger Eichentisch. Der war so massiv schwer, dass ihn wahrscheinlich nicht mal 10 Leute hätten wegtragen können. Als ich mit den Fingern über die Tischplatte gestrichen bin, hat sich das Holz fast wie Samt angefühlt. Es war alt, voller Narben und kleiner Macken, aber es hat so eine Ruhe ausgestrahlt, dass mein Herzschlag sofort wieder normal wurde. Mein Herz hatte eben noch wie ein Techno-Beat in meiner Brust gehämmert, aber jetzt war alles ganz friedlich. Mitten auf diesem Tisch lag ein einziges, uraltes, ledergebundenes Notizbuch. Das Leder war so dunkelbraun, dass es fast schwarz aussah, so wie die Farbe von richtig dunkler Zartbitterschokolade. Es war an den Ecken total abgestoßen und ganz weich, als hätten es schon tausende Hände in der Hand gehabt. Als ich mich darüber gebeugt habe, kam mir ein Geruch entgegen, den ich sofort erkannt habe. Es roch nach alten Büchern, nach trockenem Holz und so einem Hauch von Vanille. Es war kein ekliger Oma-Geruch, sondern es roch irgendwie kostbar. Auf dem Deckel stand in Omas Schnörkelschrift Hertha, Chronik der Beobachtungen. Ich habe es vorsichtig aufgehoben und angefangen zu blättern. Meine Hände haben dabei richtig gezittert. Datum 21. Juli 1957. Das Tor ist offen, wieder. Die Wandler kommen näher, aber sie erkennen die Schwelle nicht. Ich muss die Chronik weiterführen, dann ist die Tür sicher. Sie ist der Wandschrank und das Geheimnis. Das Muster ist unser Schutz. Ich muss das Haus halten und die Linie schützen. Es ist einsam, aber es ist nötig. Ich muss in ihrer Welt bleiben. Das Gold zieht mich zu sehr an. Ich saß da und mein Mund stand wahrscheinlich sperrangelweit offen. Wandler? Linie? Was zur Hölle war hier bitte los? Ich habe weitergeblättert und meine Augen sind nur so über die Zeilen geflogen. 14. November 1988. Dieser Junge am Bahnhof, er sagte, er hätte Licht im alten Haus gesehen. Ich musste schnell sein. Ich habe ihm Mütterchens Tee gegeben. Nur ein bisschen. Er wird sich nur an Müdigkeit erinnern. Die Wandler sind besser geworden. Sie lassen die Leute glauben, dass es diesen Ort gibt, damit sie ihn finden. Ich muss das Muster am Eingang überprüfen. Es darf nicht auffallen. Es ist so schwer, die zwei Welten getrennt zu halten, seit Jakob tot ist. Das war mein Opa. Opa Jakob. Er war Bauarbeiter und bei einem Unfall gestorben. Das wusste ich doch von den alten Geschichten. Aber das hier, das war die Wahrheit, die Oma mir nie erzählt hat. Opa Jakob war nicht einfach nur gestürzt. Er war ein Teil von dieser ganzen Sache hier. Mir lief es eiskalt den Rücken runter, während ich immer tiefer in dieses Familiengeheimnis eingetaucht bin. Ich habe weitergeblättert, völlig geschockt, bis ich ein Datum gefunden habe, bei dem mein Herz fast stehen geblieben wäre. 10. Januar 1999. Sie ist da, das Baby ist geboren, mein Blut. Ich muss es beschützen, aber sie darf nichts wissen. Sie hat unsere Gabe, die Schwelle zu sehen. Sie beginnt mit der Sehnsucht und endet mit dem goldenen Gang. Ich muss das Muster total unknackbar machen. Ich habe die Symbole in eine Klopfsequenz verwandelt. Der Druck des Kopfes eines Kindes, das aufgibt und sich anlehnt, soll der Schlüssel sein. Sie darf es nicht finden, bevor sie alt genug ist. Mein Kind und mein Enkelkind müssen sicher sein in ihrer normalen Welt. Das Enkelkind bin ich! Krass! Die ganze Klopfsequenz war kein magisches Passwort aus einem Film, das war Omas Trick. Sie wollte, dass ich es nur aus Versehen finde, wenn ich eigentlich schon aufgegeben habe und frustriert bin. Mega klug von ihr. Sie wollte mich beschützen, indem sie eine Falle gebaut hat, die nur zuschnappt, wenn ich eigentlich schon aufgehört hatte zu suchen. Und dann ist es passiert. Die schwere, schwarze Tür hinter mir ist ganz leise zugegangen, aber mit einem richtig deutlichen Klick. Ich bin zusammengezuckt. Jetzt saß ich hier fest, alleine im Herzen des Lichts. Kapitel 4: Der Anker und die Wache. Ich stand langsam auf und krallte mich richtig an der Chronik fest. Diese Wärme hier drin war echt unglaublich. Es war so, als würde man sich in eine super flauschige Decke einwickeln, die frisch aus dem Trockner kommt, oder in ein warmes Bad steigen, nur eben ohne das ganze Wasser. Und dann sah ich es. Auf dem massiven Tisch lag noch was, das ich vorhin übersehen hatte. Eine ganz dünne Silberkette mit einem kleinen, geschliffenen Stein dran. Er hat so golden geleuchtet wie der ganze Gang draußen. Ein Anker. Als ich ihn anfasste, fing er plötzlich an zu vibrieren, so als würde er leben. Und dann passierte das Verrückteste überhaupt. Ich hörte Omas Stimme, aber nicht so, wie wenn sie unten in der Küche ruft, sondern direkt in meinem Kopf. Sie klang viel jünger als sonst und irgendwie magisch. Ella, wenn du das liest, dann bist du da. Ich habe dir den Weg gezeigt, weil ich nicht mehr stark genug bin, die Schwelle allein zu halten. Ich spüre, wie du suchst. Die Kraft in deinem Blut ist stärker, als sie in mir je war. Das Geheimnis hinter der Tür ist kein Schatz, Ella. Es ist eine Wache. Die Stimme wurde plötzlich viel ernster und ich habe unbewusst die Luft angehalten. Die Wandler sind Wesen aus einer total tristen, kalten Welt. Sie suchen diesen Nexus, unser Haus, um ihre Kälte in unsere Welt zu bringen und alles Schöne, alles Fröhliche, alles Echte kaputt zu machen. Solange das Haus ein Geheimnis bleibt, sind wir sicher. Aber sie werden immer besser im Täuschen. Sie geben sich als ganz normale Probleme aus. Sie machen Menschen traurig, lassen sie streiten, geben ihnen das Gefühl, die Welt ist eh doof. Das ist ihr Weg, unser Tor von innen zu öffnen. Dein Opa Jakob, er hat sie zuerst gesehen. Er hat versucht, die Schwelle mit normalen Werkzeugen zu sichern und sie haben ihn verarscht. Sie haben ihn glauben lassen, ein Balken sei morsch. Sein Unfall war kein Unfall, Ella. Es war ihre erste Attacke auf unsere Familie. In diesem Moment ist mir das Begreifen wie eiskaltes Wasser den Rücken runtergelaufen. Mein Opa. Der Opa, von dem ich nur diese alten Fotos kannte und von dem es immer hieß, er sei bei einem tragischen Unfall auf dem Bau gestürzt. Er war ein Krieger gewesen. Mein ganzer Körper hat angefangen zu zittern. In meinem Kopf sind plötzlich Bilder aufgeploppt, die ich eigentlich gar nicht kennen konnte. Ich sah einen Mann, der mit bloßen Händen versuchte, eine unsichtbare Kälte wegzuschieben. Die Trauer hat mich getroffen wie eine Welle. Es war nicht nur der Schmerz, weil er nicht mehr da war, sondern ich war so richtig wütend, dass diese Wandler ihn so fies ausgetrickst hatten. Sie hatten seine Gutmütigkeit und seine harte Arbeit einfach gegen ihn benutzt. Ein Schluchzen hat mich richtig durchgeschüttelt und ich musste mich am Eichentisch festhalten, damit meine Knie nicht nachgaben. Das war so unfair. All die Jahre dachte ich, es wäre einfach nur Pech gewesen. Aber zu hören, dass es eine Attacke war, weil er uns beschützen wollte, hat für mich alles geändert. Ich fühlte mich plötzlich viel älter als 14. In diesem Moment habe ich verstanden, dass Omas ganzes Leben ein einziger Wachdienst war. Jedes Mal, wenn sie gelächelt hat, obwohl sie eigentlich total K.O. war, hat sie gegen diese Kälte gekämpft. Ich hatte auf einmal Respekt vor dieser kleinen alten Frau, die unten in der Küche saß. Oma war nicht einfach nur meine Oma. Sie war eine echte Superheldin im Kampf gegen die schlechte Laune der Welt. Ich habe total geheult, aber das Komische war, die Tränen waren nicht kalt, sondern warm. Der Anker, sagte die Stimme in meinem Kopf weiter. Er verbindet dich mit der goldenen Energie. Du kannst ihn benutzen, um die Spuren der Wandler in unserer Welt zu löschen. Kleine Dinge. Ein blöder Streit, der plötzlich eskaliert. Ein Tier, das einfach wegläuft. Ein Licht, das kaputt geht, obwohl es neu ist. Das sind ihre Spuren, die du reparieren musst. Du musst die Chronik weiterführen, so wie ich. Du bist jetzt die neue Beobachterin. Ich habe mir die Nase geputzt und die Tränen weggewischt. Dann habe ich das Buch zugemacht und mir die Kette umgelegt. Der Stein war total warm auf meiner Haut, fast wie eine kleine Wärmflasche. Ich habe die Chronik nochmal aufgeschlagen und die letzte Seite gesucht. Sie war vom 12. Oktober 2025, also von gestern.
Meine Kraft reicht nicht mehr. Der Riegel des Musters war nur noch ein Flüstern. Meine Enkelin ist mutig. Sie wird suchen. Es ist ihre Zeit. Das Haus ist jetzt in ihren Händen. Ich hoffe, die Wärme leitet sie.
Ich atmete tief durch und wusste, jetzt geht's erst richtig los. Kapitel 5. Ella, die Brückenbauerin. Mir war jetzt alles klar. Endlich wusste ich, warum Oma in letzter Zeit so verdammt komisch drauf war. Sie hat mich nicht angelogen, weil sie mich für dumm verkaufen wollte oder mir nichts zutraut. Sie wollte einfach nur diese riesige Verantwortung von mir fernhalten. Sie wollte, dass ich so lange wie möglich ein ganz normales Teenagerleben führen kann, ohne Wandler und Schwellen und diesen ganzen Kram. Ich atmete noch einmal tief diese warme Vanilleluft ein, dann drehte ich den eisernen Ring, um die Tür wieder zu öffnen. Das goldene Licht zog sich wie ein Blitz zurück, als ich den Gang verließ. Kaum war die Tür hinter mir ins Schloss gefallen, roch es wieder nach altem Staub und muffigen Zeitungen. Alles wirkte plötzlich so grau und total gewöhnlich. Ich ging die Treppen runter und fand Oma am Küchentisch. Sie strickte, so wie immer, aber sie sah heute echt müde aus. Ihre Schultern hingen ein bisschen tief, aber als sie mich sah, wirkte sie auch irgendwie total erleichtert.
»Na, du Spürnase«, sagte sie, ohne aufzusehen, »war es am Ende doch nur ein alter Wandschrank?«
Ich setzte mich ihr direkt gegenüber und legte die schwere Chronik auf den Tisch. Ich sah ihr tief in die Augen. Dieses nervöse Flackern, das mich die letzten Tage so wahnsinnig gemacht hatte, war weg. Sie blickte mich ganz klar an. »Ich habe ihn gefunden«, sagte ich leise. »Ich habe deine ganzen Geschichten gefunden, Oma. Von den Wandlern, dem Anker und dem Nexus. Ich weiß jetzt alles.« Oma legte die Stricknadeln weg. Und dann lächelte sie. Es war kein gespieltes Lächeln, sondern so ein richtiges, echtes Strahlen, das man bis in ihre Augen sehen konnte.
»Ich wusste, dass du es schaffst«, meinte sie sanft. »Du hast es einfach in dir, Ella, genau wie deine Mutter. Nur war ihre Sehnsucht nach der goldenen Welt am Ende einfach zu groß. Sie musste gehen. Aber du, Ella, du bist eine Brückenbauerin. Du kannst in beiden Welten gleichzeitig sein.«
Ich berührte den Stein an meiner Kette, der unter meinem Pulli richtig angenehm warm war. »Was muss ich jetzt machen, Oma? Was genau ist mein Job?« Hertha tätschelte meine Hand. Ihre Haut war knittrig, aber ihr Griff war fest.
»Halte die Chronik, halte den Anker und vor allem halte die Augen auf. Geh nach draußen, finde die kleinen Spuren der Kälte und repariere sie. Die Welt ist voller Türen, Ella. Die meisten sind da, um dich zu schützen. Aber deine Aufgabe ist jetzt, die unsichtbaren Risse in den Wänden zu finden. Geh zu dem, was falsch aussieht. Repariere das Glück.«
Ich nickte. Ich hatte es kapiert. Ich musste jetzt nicht wie in irgendeinem Film mit dem Schwert gegen Monster kämpfen. Mein Job war es, dafür zu sorgen, dass die echte Welt nicht in dieser Traurigkeit versinkt. Am nächsten Tag ging ich das erste Mal als Wächterin raus. Ich ging die Straße vor unserem Haus entlang und hielt den Anker unter meinem Pulli fest in der Hand. An der Bushaltestelle stand Lukas aus der Parallelklasse. Normalerweise ist er der Klassenclown, der immer einen Spruch klopft und über den alle lachen. Aber als ich an ihm vorbeiging, blieb mir fast der Atem weg. Um ihn herum war die Luft nicht warm und sommerlich. Es sah aus, als würde so ein schwerer, grauer Schleier über ihm hängen. Er starrte auf sein Handy, sein Gesicht war völlig ausdruckslos und seine Schultern hingen so tief, als müsste er die Last der ganzen Welt tragen. Als ich näher kam, spürte ich es. Eine Kälte, die absolut nichts mit dem Wetter zu tun hatte. Es war so ein Gefühl von totaler Sinnlosigkeit, das von ihm ausging. Er sah mich kurz an, aber sein Blick war vollkommen leer. In dem Moment wusste ich, das war kein normaler, schlechter Tag. Das war ein Wandlerschatten. Mein Stein an der Kette fing an, gegen meine Brust zu klopfen, wie ein zweites Herz. Ich wusste erst nicht, was ich sagen sollte, also tat ich das Einzige, was sich richtig anfühlte. Ich rempelte ihn aus Versehen ganz leicht an und schenkte ihm das breiteste, ehrlichste Lächeln, das ich drauf hatte. »Hey Lukas, echt cooles Shirt«, sagte ich einfach. Es war verrückt. In der Sekunde, als ich ihn berührte, floss ein kleiner, goldener Funke von meinem Stein auf ihn über. Der graue Schleier riss ein Stückchen auf. Lukas blinzelte und schüttelte den Kopf, als würde er gerade aus einem echt miesen Traum aufwachen. Dann kam ein kleines Lächeln auf sein Gesicht. »Oh, danke, Ella. Wir sehen uns morgen«, rief er mir hinterher. Er wirkte plötzlich irgendwie leichter. Da habe ich es begriffen. Ich musste keine Drachen töten. Ich musste nur das Licht zurückbringen, wo die Schatten zu fett wurden. Kurz danach, wieder zurück an unserem Gartenzaun, sah ich den Riss im Holz, den ich schon gestern bemerkt hatte. Und direkt davor lag ein kleiner Vogel auf dem Boden, ganz still. Ich hockte mich hin und berührte ihn ganz vorsichtig mit der Hand, während ich die Wärme der Kette spürte. Der Stein fing sofort an zu glühen. Ich konnte das Licht zwar nicht richtig sehen, aber ich fühlte, wie die goldene Energie in den Vogel und den Riss im Zaun floss. Der Vogel zuckte kurz, schüttelte seine Federn und flog einfach weg. Und der Riss? Er war zwar noch da, aber er sah jetzt ganz normal aus. Nicht mehr so fies, nicht mehr so leer. Ich ging rein, schlug die Chronik auf und machte meinen allerersten Eintrag. 13. Oktober 2025, Tag 1 der Wache. Erster Riss repariert. Der Vogel lebt, der Zaun ist nur noch ein Zaun. Ich wusste, das war erst der Anfang. Die Welt ist voll mit solchen Schatten. Aber ich hatte die Tür gefunden, ich hatte den Anker und ich hatte einen neuen, echt krassen Job.